oben auf dem Berg in Bad Blankenburg in Thüringen. Das ist die Zentrale der Evangelischen Allianz in Deutschland. Ihr habt hier eine Evangelische Allianz in Dresden. Und dann, das ist eine Ortsallianz und dann gibt es eine bundesweite. Und da arbeite ich seit fast 15 Jahren auch mit in der Leitung, auch im Arbeitskreis Politik. Aber das sind Alltagsdinge und dann gibt es eben die Konferenz. Und da sind gestern auch über 1000 Leute zusammen aus verschiedenen Gemeinden aus ganz Deutschland. Und es ist eine Zeit der Vergewisserung, der Freude, eine Erfahrung, die man aber ganz schlecht in den Alltag mitnehmen kann, weil, wie gesagt, ja, wo ist eine solche Erfahrung in Berlin-Marzahn zu haben oder in Magdeburg, wo wir mit einer Gemeindegründung unterwegs sind oder auch in unserem eigenen Alltag. Und so ähnlich mit, ist das auch in unserem Text heute. Man hat eine, man geht gerne in die Berge. Wer geht gerne in die Berge? Ja, ja, also viele. Ich habe verschiedene Dinge auch versucht in den Bergen. Ich bin auch zweimal glorreich gescheitert, aber am Leben geblieben. Einmal an der Nähe von Großglockner und einmal am Elbrus im Kaukasus. Da bin ich viel zu weit aufgestiegen mit der Ausrüstung und der Erfahrung, die ich hatte und ohne Anleitung mit meinem schwedischen Freund. Und ja, das ist natürlich gewaltig, wenn man von 5000 Metern Höhe, das war erst der Sattel, da gab es noch über 600 Meter Höhenmeter noch zu bewältigen, das Panorama, das man hat. Und da schaut man von oben auf 4000 herunter. Und man sieht Georgien, ohne dass man das auch betreten kann. Und verschiedene, also die eigentliche Vogelperspektive, es ist wunderbar. Aber dann zog eine Wolke auf und unsere Lebenserwartung sank auf ungefähr null zurück, weil es war klar, hier kommen wir nicht wieder runter. Das ist ein Temperatursturz, Sichtweite ist null und der starke Wind macht die Schneedecke vom Glacier, wie ist das? Gletscher natürlich, dankeschön. Vom Gletscher, dann hast du ein blaues Eis und wir hatten in dem Augenblick noch nicht mal die Krallen dabei. Ja, und dann schenkt Gott aus der Wolke, sind da ein paar Leute erschienen aus dem Nichts, Engelgestalten. Die haben auch ihren Aufstieg abgebrochen wegen dem Unwetter und dann haben die 8 Stunden lang uns geholfen, da wieder runterzukommen. Sonst wären wir auf dem Berg oben geblieben. Also Berge, Gipfel, das sind Erfahrungen, die haben können und die, wer die hat, will die auch irgendwann wiederholen und andere beneiden, die Bergsteiger, aber da gibt es kein Leben. Da ist eine ganz geringe Reserve an Leben verfügbar. Und wenn man da nicht rechtzeitig runterkommt, ist man tot. Ja, also so in unseren Bergen. Also wir bewundern die, fotografieren die, aber Leben gibt es nur im Tal. Leben gibt es nur im Tal. Da muss man wieder runter. Und gewissermaßen diese Haltung der Jünger, diese Erfahrung auf dem Berg der Verklärung, wir sind in Markus 9 unterwegs, da ist Jesus, hat das bestätigende Wort seines himmlischen Vaters. Er spricht mit den verklärten alttestamentlichen Propheten, Patriarchen, mit Moses, mit Elia, eine Erfahrung, die niemand vorher hatte. Und da hat Petrus den verständlichen Wunsch, hier könnte man eigentlich bleiben. Lass uns doch hier bleiben, hier 3 Hütten und dann sind wir alle gut untergebracht und hier bleiben wir. Und der Alter kommt aber erbarmungslos wieder, die müssen von dem Berg wieder runter. Dort haben sie ein Licht gesehen, Jesus war in einem solchen verklärten Licht, so hell, wie es auf der Erde nie vorher eins gegeben hat. Und dann müssen die runter, dort wo grauer Alltag ist und manchmal auch Finsternis. Auch Finsternis, die uns erschreckt. Okay? Und ich nehme euch in einen Text hinein, der nicht auf dem Berg ist, sondern im Alltag. Runter vom Berg. Und wir sind Markus 9, wir werden den Text, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, Markus 9 von Vers 14 bis 29 und dann gehen wir noch kurz durch miteinander durch die einzelnen Verse. Also auf dem Berg war Jesus mit 3 Jüngern, die er mitgenommen hatte. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er Jesus. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange noch soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so dass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so dass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte: Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Meine erste Frage: Wer sind wir in dieser Geschichte? Jetzt hier die Anwesenden, wer sind wir in dieser Geschichte? Ich würde vorschlagen, die Jünger, aber waren wir mit Jesus auf dem Berg der Verklärung? Nee. Ich glaube, wir sind die Neun. Wir sind die Neun Jünger, die unten umringt sind von der Menge und wir sind angegriffen. Interessanterweise sind wir jetzt nicht angegriffen durch Menschen, die Gott nicht kennen, die Gott feindlich gegenüberstehen, sondern zuallererst von den Schriftgelehrten. Also angegriffen, bloßgestellt und haben eine Erfahrung, die wir so lieber nicht hätten, auch darin, dass wir einem offensichtlich besessenen jungen Mann, Jungen, nicht helfen können. Und dann kommt noch Jesus dazu und nennt uns alle eine ungläubige Generation. Also diesen Text müssen wir ertragen. Ja, also das himmlische Erlebnis auf dem Berg ist vorbei. Kein Moses, kein Elia dabei. Und selbst für Jesus ist das auf Anhieb nicht feststellbar, worum es geht. Und da muss er fragen, was ist hier los, was wird besprochen? Und als er auftaucht, ist aber Hoffnung irgendwie in der Menge. Er löst eine Begeisterung aus. Und wir wissen nicht, woran liegt diese Begeisterung. Hat er noch etwas von seinem Glanz auf seinem Angesicht? Das wissen wir aus dem Alten Testament. Als Moses mit Gott sprach, dann war sein Anblick für die anderen Hebräer da nicht erträglich, weil er noch so etwas von der Herrlichkeit Gottes in sich trug. Aber davon sagt uns Markus gar nichts. Wir sehen hier, dass ohne dass Jesus Glanz hätte, war der Vater sicher, er muss mit seinem Sohn, mit seiner großen Not zu Jesus. Er sagt: Meister, ich wollte mit meinem Sohn zu dir. Ja, nochmal die Traurigkeit hier, dass hier nicht Gottesmenschen mit Nicht-Gottesmenschen reden oder vielleicht auch streiten, sondern statt dass man sich dem Feind stellt, der ja den Jungen angreift, oder sich der Not stellt, weil der Junge wälzt sich hilflos im Staub vor aller Augen, sind Christen im Streit miteinander. Und sie streiten, ja, da geht es da wahrscheinlich um eine auch Gesichtswahrung und wer hat Recht und Interpretation, warum ist die Heilung hier gescheitert. Aber wir gehen weiter zu Vers 17, 18. Jesus muss also fragen, was hier läuft. Als das geklärt ist, stellt er sich zu seinen Jüngern. Er übernimmt die Initiative und die Jünger schauen zu, hören zu und warten, was passiert. Der Vater sagt, ich habe ihn zu dir gebracht, aber sicher gingen alle davon aus, das muss man auch das gehört hier zu den Fakten der Geschichte, wenn man mit den Jüngern spricht, meint man auch den Rabbi, den Lehrer. Die Jünger waren nicht irgendwie dazu ausgebildet worden, ihre eigene Meinung zu entwickeln, die dann öffentlich zu vertreten und dann in Podiumsdiskussionen irgendwie austrahieren, sondern ein Jünger sollte den Meister wiederholen. Also wenn man jetzt, wenn man nicht den Mut hat, Jesus als den Rabbi, als den Meister direkt anzugreifen, sagte man, man hat deine Jünger gesehen, wie die am Sabbat durchs Weizenfeld gehen und da Korn rupfen und essen. Das war eine schlimme Unterstellung, dass Jesus den Sabbat verachtet. Also man sagt, die Jünger hat man gesehen, vielleicht sogar ohne rituelle Waschung, haben die da Weizen gerauft. Das ist ein Angriff auf Jesus. Da merken wir, die werden als identisch betrachtet. Und jetzt sah die Menschenmenge, die Jünger Jesus, konnten da gar nichts machen. Und im Umkehrschluss sagten sie sich, haben die dann einen echten Rabbi? Weil wenn die hier versuchen, sich dem Bösen zu stellen und daran scheitern, beschreibt das auch die Ohnmacht ihres Meisters. So, dann kommen wir zu Vers 19 und sehen, wie frustriert Jesus über diese Unterstellungen und dieses Scheitern ist. Und er spricht von der ungläubigen Generation. Von wem ist Jesus hier am meisten enttäuscht? Vielleicht von den Schriftgelehrten, die kannten das tradierte, das geschriebene Wort besser als alle anderen. Und er war der lang erwartete Messias. Er wird hier angegriffen. Und seine Jünger werden hier an seiner Stadt zu Prügelknaben gemacht. Aber vielleicht ist er auch enttäuscht von der Menge, die ja auch nichts beigetragen hat, sondern einfach als schaulustig dasteht. Vielleicht ist Jesus auch enttäuscht, dass die Wirkung des Bösen im Leben eines Menschen, eines so hilflosen Jungen, eine solche Wirkung entfaltet. Vielleicht gehörten auch die Jünger dazu, weil ihr Glauben reichte ja auch für nichts, denken wir zunächst. Und können wir uns den Kontrast vorstellen, da die Gemeinschaft mit dem Vater auf dem Berg, himmlisch, und dann hier die Übermacht des Bösen, die Menge, der Streit der Christen oder der Gottesmenschen. Und dort die bestätigende Stimme des Vaters, hier das Angegriffensein und der Zweifel. Und er fragt plural. Er spricht von einer Generation, von allen Anwesenheiten. Plural, er kriegt eine Antwort von einem Mann und da bricht aus ihm dieser Frust heraus und wir erinnern uns, dass wir das auch schon im Alten Testament gelesen haben. Wiederholt lesen wir, dass Gott sagt, dieses Volk glaubt mir nicht und hört nicht auf, mich zu lästern und zu beleidigen. So klingt das hier in diesem neutestamentlichen Wort. So, und dann wendet sich Jesus ab Vers 20 bis 24 dem Vater des Jungen zu Und dann manifestiert sich das Böse, genau wie der Vater es beschrieben hat. Der Junge wälzt sich im Staub, wird von Dämonen hin und her geworfen, bis er auf dem Boden liegt. Und ja, es ist lebensgefährlich. Und dann will Jesus ja wissen, was der Vater will. Und der Vater sagt, wenn du es könntest, würdest du ihm vielleicht helfen? Kannst du es? Wenn du es kannst, wo ist dieser Riss im Vertrauen des Vaters aufgetreten? Er hat doch den Jungen zu Jesus gebracht und sagt jetzt, wenn du es kannst. Offensichtlich hat er sich gefragt, ich glaube an dich, aber ich weiß nicht, was du tun wirst. Ob es dir möglich ist, ob du es willst, ob du daran scheiterst wie deine Jünger. Wenn du es kannst, und jetzt kommen wir zum Schlüsselwort unseres Textes, sagt Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Nun sind wir ja hier in einem Sonntagsgottesdienst und hätten wir keinen Glauben, würden wir jetzt alle etwas anderes tun. Wir glauben alle, oder? Ja, wer glaubt? Wer glaubt? Wir alle glauben, was ist uns möglich? Wenn du glaubst, ist dir alles möglich. Kann man natürlich irgendwie ja, zu irgendeinem Wohlstandsevangelium kommen oder auch denken, wir hätten alle möglichen Wundergaben und könnten alles Mögliche tun. Was vermögen wir, wenn wir glauben? Und um wessen Glauben geht es? Des Vaters, der Jünger? Aber hier diese Aussage, wenn du, für den, der glaubt, ist alles möglich, der Vater spricht, alle sind einbezogen und alle sind gemeint. Diese Aussage ist universell. Glauben kann viel ausrichten, alles ist dem möglich, der glaubt. Aber an dieser Stelle verlieren die Jünger den Faden endgültig. Die sagen sich dann, warum, auch im Anschluss wussten sie nicht, warum denn konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Und in der Zwischenzeit, während diese Dialoge passieren, ist mit dem Jungen noch nichts passiert. Er liegt immer noch da. Er ist noch immer nicht Gegenstand des Dialogs. Und da kommt der Vater mit dem, was zu Recht als das menschlichste aller Bekenntnisse angesehen wird, in der ganzen Schrift. Das menschlichste aller Bekenntnisse. Wenn er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube, das sind wir alle. Und Glauben und Vertrauen hat dieselbe Wurzel in Griechisch, in der Bibel. Ich glaube, aber kann ich mein Leben dir anvertrauen? Kann ich meine Lebenssituation dir anvertrauen? Wie wird das ausgehen? Ich weiß es nicht. Und es ist einfach so, dieses Bekenntnis des Vaters ist das Bekenntnis von einem jeden hier im Raum. Nichts bei uns ist hundertprozentig. Nichts. Unsere Gesundheit nicht, unser Vertrauen nicht, unser Glauben nicht, unsere Erkenntnis nicht. Und hier kommt Jesus mit großer Barmherzigkeit, mit Erbarmen und wendet sich zum Jungen. Wir halten aber fest, dass das Maß unseres Glaubens nicht irgendeine Gewissheit ist, dass wir Dinge vorherbestimmen können oder dass wir den Ausgang voraussagen können. Das Maß unseres Glaubens ist Aufrichtigkeit. Okay. Das Maß unseres Glaubens ist Aufrichtigkeit. Weil Jesus sagt später, selbst ein Glauben, der so groß ist wie ein Senfkorn, kaum sichtbar, von außen nicht wahrnehmbar, aber so ein bisschen Glauben, wenn wir das haben und mit diesem bisschen Glauben zu Gott kommen, erfahren wir sein Erbarmen und seine Kraft. Wir kommen mit dem zu Jesus, was wir haben. Ein Senfkorn-Glauben würde reichen. So, Jesus treibt den unreinen Geist aus. Jetzt geht's schnell. Jesus tritt dem bösen Geist mit Macht, mit Vollmacht entgegen. ein klarer Befehl, dann kommt eine heftige Reaktion und der unreine Geist ist weg. Und da ist nicht sofort eine volle Wiederherstellung und Heilung. Nee, der Junge liegt noch da, sieht aus wie tot, wie eine Leiche. Und erst als Jesus ihn an der Hand aufhebt, und da merken wir, ganz genau so ist es bei der Tochter von Jairus auch passiert, Kapitel 5. Ja, die Augenzeugen wissen nicht, ob er noch lebt und erleben gewissermaßen eine Auferstehung vor ihren Augen. Und Jesus sagte ja auch, dass er selber auch tot sein wird und auferstehen wird, sodass diese Herausforderung, das zu erleben hier, bereitet die Jünger auch auf etwas vor, was noch kommt. Dass sie wissen, dass das Leben, das Gott schenkt, das ist stärker als der Tod. So, dann bleibt noch die Frage, warum konnten wir denn den Geist nicht austreiben? Wir Neun, die wir nicht auf dem Berg der Verklärung waren. Und da sind wir schon bei den letzten beiden Versen, 28 und 29. Jetzt ziehen die sich zurück, sind nicht mehr im Bad dieser Menge. Und die Jünger haben für ihr Versagen keine Erklärung. Und Jesus bringt sie zurück zur Frage des Glaubens. Er sagt, nur Gebet hätte helfen können. Und da staunen wir und sagen, in einer solchen Situation sind die Jünger nicht drauf gekommen, dass man jetzt beten soll? Was haben die denn versucht? Haben die irgendwelche Rituale angesetzt mit irgendwelchen Beschwörungen oder welchen Hoffnungen sind die da aufgesessen, wenn sie nicht auf Gebet gekommen sind? Und wir stellen fest, nee, da hat keine Formel geholfen, kein Ritual, kein Verfahren, nur Glauben, der das Gebet wirksam macht. Wir blättern ins sechste Kapitel zurück, das ist vor kurzem, da waren die Jünger unterwegs im Auftrag Jesu und haben alle Dämonen ausgetrieben, die ihnen begegnet sind. Und jetzt konnten sie es nicht mehr. Es waren dieselben Jünger, dieselben Umstände. Was hatte sich geändert? Und das will ich euch und mir auch auf den Weg mitnehmen. Ich vermute, dass sie damals viel unbeholfener gewesen waren, viel abhängiger von Jesus. Er sagt, geht in meinem Auftrag und treibt Dämonen aus. Und dann sind sie in Jesu Auftrag gegangen, hatten diese Erfahrung nicht und machten diese Erfahrung mit Jesus. Aber ein paar Monate später denken Sie, wir haben da Erfahrung, wir sind schon bekannt als Dämonenaustreiber, das ist wieder so ein Fall, das machen wir jetzt. Und haben den Ruf von Experten zu verteidigen, ihre Autorität zu beweisen. Aber wenn immer wir ins Menschliche abrutschen, dann denken wir, es kommt darauf an, ob man Pastor ist, ob man eine Schulung hat zum Beten, ob man vielleicht sogar einen theologischen Abschluss hat, einen Titel, ein Ältester ist, ein Diakon oder auf irgendwelche Dinge setzen, die in menschlichen Situationen eine Rolle spielen, aber in der unsichtbaren Welt gar nicht. In der unsichtbaren Welt kommt es nur darauf an, dass der Dämon, der jetzt im Jungen war, Jesus kommen sieht und Jesus erkennt. Und die Unterwelt, die finstere Welt, der unreine Geist, wie der hier auch benannt wird, die sehen dann, ob wir mit Jesus kommen. Und für alle Situationen unseres Lebens, wenn wir nicht auf dem Berg sind, sondern in den Tälern, dann brauchen wir diese Erfahrung mit Jesus. Dann sagt er, ja, ihr seid, habt doch Glauben und wenn ihr euch im Gebet an mich wendet, ja, dann begegne ich euch in meinen Möglichkeiten, in meiner Kraft. Und ich bin bei euch. Also, wenn wir miteinander über irgendwelche Dinge streiten, die uns wichtig erscheinen, dann liegen die Probleme dieser Welt, die Not unserer Mitmenschen, auch die Gefangenheit in der Kraft des Bösen, bleibt unbeantwortet, unbeachtet. Und wir dürfen heute von Gott neu ermutigt werden, Glaubensschritte zu machen, auch für Menschen, die hilflos sind, die diese Schritte nicht selber machen können. Und das ist gut, dass wir heute diesen Gottesdienst zusammen feiern, diese Gipfelerfahrung haben, diese Bestätigung und Bestärkung in der Gegenwart Gottes. Und wenn wir dann in die Täler gehen, dann wissen wir auch, dass es noch andere Jünger gibt. Und dann machen wir diese Erfahrung neu. Jeder von uns und jede von uns kann beten. Jede und jeder von uns hat Glauben. Und jeder von uns kann die nächste Gotteserfahrung direkt vor uns haben. Auch für andere. Gott segne euch. Amen.